Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Wir befinden uns mit unserer Sendereihe zurzeit in den alttestamentlichen Psalmen und haben uns als letztes mit Psalm 51 befasst. Ein Psalm, der mich richtiggehend ergriffen hat, weil ich gemerkt habe, wie tiefgehend Buße sein kann. Psalm 51 zeigt, dass es neben der Vergebung auch einen längeren Prozess der Buße, der inneren Reinigung und der Umkehr geben kann. David, der Verfasser des Psalms, leidet noch eine ganze Zeit unter seiner Sünde, obwohl sie ihm bereits von Gott vergeben wurde. In dieser Sendung stehen nun die Psalmen 52 bis 55 im Mittelpunkt. Auch sie spiegeln wider, wie ein Kind Gottes mitunter die Folgen seiner eigenen Sünde tragen und ertragen muss. Und dennoch, die Hilfe des Herrn ist gewiss. Die beiden ersten Verse von Psalm 52 verraten uns wieder einmal, wer der Verfasser ist, zu welchem Zweck der Psalm niedergeschrieben wurde und was der konkrete Anlass dafür war. Vers 1 lautet, eine Unterweisung Davids vorzusingen. Hier steht ausdrücklich Unterweisung, hebräisch Maschil. Psalm 52 ist also eine Art Gebrauchsanweisung, wie auch die folgenden drei Psalmen. Unterweisung bedeutet, dass wir handfeste Informationen bekommen. Wir werden erfahren, welche Merkmale ein Feind Davids hat. Wir werden anhand des biblischen Zeugnisses noch sehen, dass diese Merkmale auch übertragbar sind auf den Antichristen. Davids Psalm dokumentiert uns ebenso, wie Gott dazu steht, was er tut, wo David steht und was seine Quelle ist. Auch die folgenden Psalmen sind für Christen als Wort Gottes ein festes Fundament. Andere fantastische Prophetien von Menschen, die nicht auf Gottes Wort gründen, können mit den Worten der Weissagung und Unterweisung in den Psalmen nicht konkurrieren. In Vers 2 erfahren wir den konkreten Anlass, der David dazu gebracht hat, Psalm 52 niederzuschreiben. Dort lesen wir, als Doeg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und sprach, David ist in Ahimelechs Haus gekommen. Das heißt mit anderen Worten, ein Mann namens Doeg übte Verrat an David. David hat ja mehrfach erlebt, dass sich Männer als Freunde ausgaben und ihn dann hinterrücks verrieten. Hier wird einer von ihnen genannt. David spricht ihn in seinem Psalm direkt an und sagt ihm die Wahrheit ins Gesicht. Hören Sie dazu die Verse 3 bis 6. Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich währt? Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Selah. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Der Begriff Tyrann, der in Vers 3 verwendet wird, bedeutet Mann des Verderbens. Das erinnert mich an eine Figur, die im Buch der Offenbarung vorkommt. Ich meine den Erzfeind Gottes, den Antichristen. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal des Antichristen ist, dass er sich seiner Sünde brüstet, also stolz darauf ist. Als David sündigte, schwieg er, denn seine Verfehlungen lasteten schwer auf ihm und er erkannte Stück um Stück sein Unrecht. Der Gegner Gottes hingegen liebt es zu sündigen und gibt damit noch an. Diese Gegenüberstellung entspricht dem Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Kind des Teufels. Das Kind Gottes blickt angesichts seiner Sünde beschämt zu Boden und hasst sich womöglich dafür. David beschreibt, wie sein Feind Doeg daherkommt. Seine Zunge will Schaden zufügen, er lügt und betrügt, er liebt sogar das Böse und das Falsche. Und all dies auf ganzer Linie. Das bedeutet, dass diejenigen, die die Wahrheit lieben, ihm kein einziges Wort glauben können. Der Edomiter Doeg ist ein Prototyp für den Feind Gottes, für den Antichristen. Paulus erklärt es den Christen in Thessalonich folgendermaßen. Ich lese hierzu aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Paulus erwähnt hier den Bösen, der in der Macht des Satans auftreten wird. Hören Sie nun im Vergleich dazu aus Psalm 52 den Vers 9. Siehe, das ist der Mann, der nicht auf Gott sein Vertrauen setzte, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und war mächtig, Schaden zu tun. Hier also ein Hinweis darauf, dass der Böse mächtig und reich ist und eine begrenzte Zeit lang Schaden verursachen kann. Die beiden Verse davor, also die Verse 7 und 8, sagen jedoch deutlich, dass dies ein Ende haben wird und dass Gott ihn beseitigen wird. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinem Zelte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten. Selah. Und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen. Inmitten dieser Zerreißprobe stellt Davids persönliche Stellung im Prinzip auch die Stellung der Gerechten dar. Und es kommt noch besser. David sagt in Vers 10, »Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig.« Erinnert uns dieser grünende Ölbaum nicht an den Baum, gepflanzt an Wasserbächen, dessen Blätter nicht verwelken, aus Psalm 1? Welch eine herrliche Aussicht schenkt diese Vorstellung denen, die ihre Freude an der Wahrheit, an dem Gesetz des Herrn haben. Was bleibt zu tun? David entscheidet sich. Er möchte Gott beständig danken, lobt ihn für sein Wirken und wartet geduldig auf ihn. Ich lese Vers 11. Ich will dir danken ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn du bist gütig. Ganz zu Beginn von Psalm 52 hat David darauf hingewiesen, dass doch Gottes Güte täglich währt. So endet auch dieser Psalm. Er ist sozusagen von Gottes Güte eingerahmt. David bekennt, du bist gütig. David ist umgeben von Gottes Güte. Der Gerechte ist umhüllt von der Güte Gottes. Die Güte Gottes ist zuerst da. Es ist sehr wichtig, nicht zu vergessen, dass Gottes Güte in besonderer Weise diejenigen umgibt, die ihm treu sind. Im starken Kontrast dazu steht die Torheit der Gottlosen. Diese Torheit wird ausgiebig in dem folgenden Psalm 53 beschrieben. Hören Sie nun hieraus die Verse 2 bis 5. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Freveln ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren, Gott aber rufen sie nicht an? Soweit die Verse 2 bis 5. Der Böse sagt also, dass es Gott nicht gibt. Er tut nichts Gutes und verdirbt alle, die Gott nicht glauben. Das ist eine scharfe Analyse. Und wir, liebe Hörer, wir sind wie David von diesem Phänomen auch direkt betroffen. Denn diesen Geist des Frevels, um mit Psalm 53 zu sprechen, können wir ringsum in unserem Lebensumfeld bemerken. Es ist in unserer Zeit an der Tagesordnung, dass verkündet wird, dass es Gott nicht gibt und dass sein Wirken und sein Wort Märchen sind. Zum Beispiel wird im Hinblick auf die Schöpfung verneint, dass sie das Werk seiner Finger sind. Desto stärker tritt übrigens in Psalm 53 Gott als der Schöpfer auf. Im Hebräischen wird er hier siebenmal als Elohim bezeichnet. Elohim erinnert an die Fülle der Kraft Gottes. Und wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass Gott siebenmal so genannt wird, denn die Zahl sieben symbolisiert im hebräischen Denken häufig die Vollständigkeit. Das heißt in diesem Fall, Gott ist vollständig, ganz und gar der Schöpfer. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass die Aussagen des Bösen reine Lügen sind. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in Vers 22, finden wir dazu die folgende Aussage. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Vor Jahren gab es mal eine vielbeachtete Kampagne, die von Leuten durchgeführt wurde, die sich selbst als Atheisten bezeichneten. Sie ließen Omnibusse mit dem Slogan beschriften, es gibt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, keinen Gott. Die atheistische Lüge, dass Gott nicht existiert, ist nach biblischer Anschauung jedoch ein Wesenszug des Antichristen, wie ihn Johannes in dem gerade vorgelesenen Vers nennt. Paulus bezeichnet ihn im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4, als Widersacher. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt uns dagegen, was ein unverzichtbarer Bestandteil des Glaubens an Gott ist. In Kapitel 11, Vers 6 heißt es dort, aber ohne Glaube ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. An dieser Stelle möchte ich meine Erläuterungen zu Psalm 53 bereits abschließen und komme zu Psalm 54, der mir fast wie eine Fortsetzung vorkommt. Der ganze Psalm 54 ist ein Hilferuf Davids und ein Ausdruck des Vertrauens auf Gott, seinem Retter. Der Anlass ist wiederum eine konkrete Bedrohung durch Feinde. Vers 2 gibt darüber Aufschluss. Dort heißt es, als die Männer von Sif kamen und zu Saul sprachen, David hält sich bei uns verborgen. Gleich darauf in den folgenden Versen bringt David seine felsenfeste Gewissheit zum Ausdruck, dass sein Gott sein Retter ist. Gleichzeitig appelliert er an Gott, ihm auch in dieser Situation beizustehen. Eine wahrhaft starke Ermutigung für jeden, der auf Gott vertraut. Ich lese nun ab Vers 3 die restlichen Verse von Psalm 54. Hilf mir, Gott, durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, erhöre mein Gebet, vernimm die Rede meines Mundes. Denn Stolze erheben sich gegen mich und Gewalttäter trachten mir nach dem Leben. Sie haben nicht Gott vor Augen. Sela. Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. So will ich dir ein Freudenopfer bringen und deinem Namen, Herr, preisen, dass er so tröstlich ist. Denn du errettest mich aus aller meiner Not, dass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Aus dem historischen Bericht in der Bibel wissen wir, dass das eingetreten ist, was David von Gott erbeten hat und woran er glaubte. So können auch die Christen glauben und wissen, dass Gott rettet und retten wird, wenn Gottes Feind sie bedroht. Für David sah es, rein menschlich betrachtet, aussichtslos aus. Und als er glaubte, fühlte er sich ganz bestimmt nicht stark. Aber Gott war stark und er half ihm. Und wir können bekennen, dass dieser Gott, der damals da war, auch heute ist und kommen wird. Psalm 55, er ist sozusagen die Steigerung von Psalm 54, denn hier drückt David noch ausführlicher seine innere Not und Angst aus. Anschaulich beschreibt er seinen psychischen und seinen physischen Zustand. Ich lese die Verse 2 bis 9. David betet, Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, da der Feind so schreit und der Gottlose mich bedrängt. Denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig Gram. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überfallen. Ich sprach, oh, hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. Sela, ich wollte eilen, dass ich entrinne vor dem Sturmwind und Wetter. Soweit aus Psalm 55, die Verse 2 bis 9. David fleht, klagt und heult. Der Feind allerdings fühlt sich ebenfalls bedroht, bedrängt David und bringt Unheil über ihn. David hat Herzschmerzen vor Angst und fürchtet um sein Leben. Zittern und Grauen überfallen ihn und er will nur noch weg. Das ist höchste Alarmstufe. Was ist geschehen, dass der große König und mutige Kämpfer David so in Angst gefangen ist? Er selbst sagt es in den Versen 13 bis 15. Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen, inmitten der Menge. David ist also von einem Freund und Vertrauten, von einem Menschen, dem er sehr nahe stand, verraten worden. Und das haute ihn förmlich um und nahm ihm allen Lebensmut. Denken wir in diesem Zusammenhang beispielsweise an Ahitophel, einem langjährigen Freund und Gefährten Davids. Er ließ David im Stich und hielt sich zu Absalom, Davids Sohn, der seinen Vater gerade aus Jerusalem vertrieben hatte und die Königskrone an sich reißen wollte. Im 2. Samuelbuch ist der historische Bericht dazu niedergeschrieben. In Kapitel 15 wird dort erzählt, David aber ging den Ölberg hinan und weinte, und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Und alle vom Volk, die bei ihm waren, hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Und als David gesagt wurde, dass Ahitophel im Bund mit Absalom sei, sprach er, »Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zur Torheit.« Bemerkenswert ist, dass David offenbar seinen eigenen Mut aufgegeben hat. Gott jedoch hat er nicht aufgegeben. Gerade weil David in Todesfurcht ist und er von den engsten Vertrauten verlassen wird, wirft er sich völlig Gott in die Arme. Zu jeder Tageszeit klagt, weint und ruft er. Ich lese hierzu aus Psalm 55, die Verse 17 und 18. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. In den vorangegangenen Psalmen 53 und 54 haben wir von Davids Feind und damit auch prophetisch von dem Antichristen erfahren, dass sie stolz auf ihre Sünde sind und anderen Schaden zufügen. In Psalm 55 folgt nun eine entsprechende Beschreibung, allerdings gewissermaßen im Superlativ. Ich lese zunächst ab der zweiten Hälfte von Vers 10. David klagt, denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. Das geht Tag und Nacht um auf ihren Mauern, und Mühsal und Unheil ist drinnen. Verderbnis regiert darin. Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen. Und weiter ab Vers 21. Sie legen ihre Hände an ihre Freunde und entheiligen ihren Bund. Ihr Mund ist glatter als Butter und hat doch Krieg im Sinn. Ihre Worte sind linder als Öl und sind doch gezückte Schwerter. Auf ganz ähnliche Weise hat vermutlich auch Jesus den Verrat an sich selbst erlebt. Gleichzeitig wirft die Beschreibung Davids einen Vorschatten des Antichristen, denn er ist ein Lügner von Anfang an, so sagt es Jesus in Johannes 8, Vers 44. Ich zitiere, ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn man Psalm 55 auch auf die Eigenschaften des Antichristen bezieht, so kann man sagen, er bringt Frevel, Hader und Verderben. In scheinheiliger Falschheit und aalglatt wird er herüberkommen und will doch nur verderben und entheiligen. Israel wird keinen Zufluchtsort mehr haben und kann sich nur noch zum Herrn wenden, ganz wie David es tat. Aber auch manch einer von uns, liebe Hörer, kann vielleicht ein Lied davon singen, wie es ist, wenn man von einem scheinbaren Freund verlassen wird, der einem dann in den Rücken fällt. Schnell überfällt einen dann die totale Mutlosigkeit. Dennoch gilt auch in einem solchen Fall das, was in unserem Psalm in den Versen 19 und 23 steht. Ihr erlöst mich von denen, die an mich wollen, und schafft mir Ruhe, denn ihrer sind viele wider mich. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Für Christen gilt, wirf deine Feinde auf den Herrn, bringe sie zu ihm, befiehl sie ihm an. Das heißt auch konkret, dass jegliche Rache und das Gericht allein Gott zukommt. Denn im Römerbrief Kapitel 12, Vers 19 heißt es, Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Auch zum Abschluss von Psalm 55 wird deutlich gesagt, dass Gott so handeln wird. Ich lese Vers 24. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. An dieser Stelle angekommen frage ich mich, wie steht es mit mir, mit uns? Hassen und verurteilen wir Menschen, weil sie uns täuschen und verraten? Bemitleiden wir uns dann? Gottes Option ist, an ihn zu denken und alle unsere Anliegen vertrauensvoll auf ihn zu werfen. Das ist der Ausweg aus der Mutlosigkeit und aus einer Hassspirale, die nur allzu leicht entstehen kann. Wir können mit David zu Gott sagen, ich aber hoffe auf dich. Über die Zuversicht Davids in der Not werden wir noch konkreter etwas in der nächsten Sendung erfahren. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie freuen sich schon mit mir auf diese Ermutigung, die unser Vertrauen auf Gott gewiss stärken wird. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.